zum ersten Mal in einer Rakete zu sitzen, in den Weltraum zu fliegen, ist schon so ein bisschen surreal.
Die Heuschrecke hat mich total positiv überrascht. Echt crunchy.
Roter Stuhl ist dann eher so Thema Hämorrhoiden.
Cortex. Wissen auf Ex.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Cortex, das Wissensmagazin auf M94.5. Ich bin Nathan Bilger und ich begleite euch heute in die Welt der Atommüllendlager und sogar in die Unsterblichkeit. Und ich freue mich vor allem, dass ihr wieder dabei seid.
Cortex, das Wissensmagazin.
Nördlich lägern ist der beste Standort mit den größten Sicherheitsreserven.
Vor kurzem hat die Schweiz den Standort ihres Endlagers für hochradioaktiven Atommüll bekannt gegeben. Dieser stand daraufhin in der Kritik. Was genau da los war und wie weit Deutschland bei der Suche nach einem eigenen Endlager ist, weiß Daniel Wagner. Hallo Daniel, warum ist der ausgewählte Standort nördlich lägern so umstritten?
Hi Nathan, ja, da kommen gleich zwei Sachen zusammen. Zum einen liegt nördlich lägern an der Grenze zu Deutschland, somit sind auch deutsche Landkreise von dem Bau eines Endlagers betroffen. Und Steffen Kanitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, hat den Eindruck, dass...
Mein Eindruck ist, dass Deutschland insgesamt in diesem Verfahren sehr gut eingebunden war, auch weiter eingebunden ist. Es wird jetzt ja ein Verfahren der Überprüfung geben. Die ENSI wird viele Wissenschaftler damit beauftragen, diese Entscheidung zu überprüfen, zu hinterfragen. Auch deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden beteiligt, sodass sichergestellt ist, dass am Ende diese Entscheidung auch unter Beteiligung der angrenzenden deutschen Gebietskörperschaften stattfindet.
Zum anderen ist es so, dass nördlich lägern zwischenzeitlich sogar schon als potenzieller Standort aufgrund von bergbaulichen Kriterien ausgeschieden war.
Ah, dann verstehe ich aber, warum Zweifel aufkommen könnten. Warum kam der Standort dann aber wieder ins Rennen? Also was ist da genau passiert?
Also das Ziel bei der Suche eines Endlagers besteht ja darin, die beste Geologie zu finden, die wirklich dauerhaft die sicherste Möglichkeit bietet, hochradioaktive Stoffe zu lagern. Es geht also nicht darum, schnellstmöglich oder mit wenig Aufwand ein Bergwerk zu betreiben. Und deshalb wurde dieser Standort schließlich doch ausgewählt.
Und wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, wie weit sind wir bei dieser Suche?
In Deutschland sind wir da tatsächlich deutlich langsamer. Angefangen hat man ja 2017 mit einer weißen Landkarte, in der der Suchraum erstmal eingegrenzt wird. Miranda Schreus ist Professorin für Umwelt- und Klimapolitik und weiß, wie der aktuelle Stand ist.
46% von der deutschen Landkarte ist damit herausgeflogen. Aber 54% bleibt immer noch in Diskussion. Und das ist der Stadium, wo wir jetzt in Deutschland sind. In Deutschland versucht der Bundesgesellschaft für Entlagerung jetzt, diese 54% runterzubringen auf einen kleineren Prozentteil, der besser geeignet ist.
Dafür werden bestimmte Standorte genauer untersucht, zuerst durch übertägige und dann auch durch untertägige Erkundungen. Das ganze Verfahren wird wissenschaftlich begleitet.
Und bis wann, also gibt es eine Deadline, bis wann ein Endlagerstandort ausgewählt werden soll?
Gewissermaßen gibt es so eine Deadline, denn bis 2031 soll ein Standort gefunden werden und 2050 soll das deutsche Endlager dann in Betrieb genommen werden. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass es zu Verzögerungen kommen wird.
Ja, Verzögerungen bei deutschen Großprojekten, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber danke Daniel, die wissenschaftlichen Hintergründe der Standortwahl schauen wir uns nachher nochmal genauer an.
Science or no science? Das ist hier die Frage.
Die Suche nach einem geeigneten Endlager dauert viele, viele Jahre. Und bis so ein Endlager dann fertig ist, dauert es dann nochmal circa 20. Welche Anforderungen gibt es für so ein Endlager und was ist hochradioaktiver Atommüll? Das weiß meine Kollegin Nina Becker.
Hochradioaktiver Atommüll entsteht vor allem in den Kernkraftwerken, in denen Energie erzeugt wird. Dort insbesondere im Reaktorkern. Die Brennelemente, die eingesetzt werden, um aus der Kettenreaktion Strom zu gewinnen, müssen nach dem Abbrennen entsorgt werden. Dafür lagern sie zuerst in Transportbehältern, sogenannten Kastoren, zwischen, die für 40 Jahre genehmigt sind. Danach kommen sie in ein Endlager, das in 800 bis 1000 Metern Tiefe unter der Erde liegt. In diesem Endlager wird der Atommüll dann dauerhaft gelagert. Für ein Endlager gibt es bestimmte Anforderungen, welche Steffen Kanitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, erläutert.
Es muss möglichst trocken sein, das heißt weit weg von grundwasserführenden Schichten, und es muss so stabil sein, dass wenn es zu sozusagen geologischen Veränderungen kommt, dass diese Abfälle nicht an die Oberfläche gelangen können und dass die geologische Barriere, die also den Schutz darstellt von Mensch und Umwelt, dass diese geologische Barriere nicht kaputt geht.
Der Standort muss also sicher vor äußeren Umwelteinwirkungen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder auch Eiszeiten sein, da er für 1 Million Jahre steht. Hierfür bieten sich 3 Gesteinsarten an: Salz, Kristallin und Ton. Die Schweiz hat sich für einen Standort mit Ton entschieden. Miranda Schreuers, Professorin für Umwelt- und Klimapolitik an der TU München und Co-Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums, erklärt die Vorteile von Ton.
Und dieser Ton ist ziemlich breit, tief und wasserdicht. Wenn man Castoren einlagert, auch wenn über den Lauf von 10 von Tausenden von Jahren die Castoren sich bewegen, der Ton wird sich herum diese Castoren immer festmachen.
Risse, die durch Gebirgsdruck entstehen, können sich also selber wieder verschließen. Kristallin dagegen bietet sich an, weil es sehr fest ist. Daher eignet es sich gut, um für den Bau eines Endlagers ein Bergwerk zu errichten, das hierfür benötigt wird. Allerdings besteht dabei die Herausforderung, dass Kristallin rissig ist und der Behälter deshalb besonders stabil sein muss. Bei Standorten aus Salz ist es wichtig, dass wasserführende Schichten weit entfernt liegen. Dafür hat Salz den Vorteil, dass es sehr plastisch ist. Das heißt, es gibt kaum Spalten im Gestein und eventuelle Risse heilen schnell wieder aus. Deutschland verfügt über alle 3 möglichen Gesteinsarten. In welchem Gestein das Endlager in Deutschland schlussendlich eingebettet wird, ist noch nicht entschieden. Fest steht nur eins: Der Atommüll muss sicher gelagert werden. Das schulden wir den zukünftigen Generationen.
Direkt in die Großhirnrinde. Cortex.
Strahlenbeschuss aus vorüberziehenden Kugelsternen.
Messungen des National Oceanography Center.
Im Verdauungstrakt der Fische.
Durch einen Rückkopplungseffekt schwächt der Sonnenwind das.
Die M945 Wissensnews.
Auf Produkten im Supermarkt wird immer häufiger angegeben, dass Verpackungen aus Recyclingplastik bestehen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Fake-Recyclingplastik auf dem Markt weit verbreitet ist. Denn Recyclingplastik ist wesentlich teurer als Plastik aus Rohöl. Noch im vergangenen Jahr gaben selbst BranchenvertreterInnen zu, dass niemand mit Sicherheit sagen kann, wie viel recycelter Kunststoff in einem Plastikartikel enthalten ist. Doch da könnte sich bald etwas ändern. Daniel Wagner ist hier bei uns im Studio und Daniel, du weißt mehr darüber.
Ja, genau. ForscherInnen von der Universität Manchester haben eine Methode entwickelt, um den genauen Anteil von Recyclingplastik zu bestimmen. Dafür haben sie Kunststoff eine chemische Verbindung beigefügt, die unter UV-Licht fluoresziert, also leuchtet.
Und je mehr von diesem markierten Altplastik in einem Produkt ist, desto stärker leuchtet es.
Ja, genau, stärker und sogar in einer etwas anderen Farbe, also recht simpel eigentlich. Das Molekül ist zudem schon für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen und auch recht günstig.
Aha, okay, ich verstehe. Aber kann ich das dann nicht einfach fälschen, wenn ich neuem Plastik diese Chemikalie beimenge?
Ja, also theoretisch ist das möglich. Allerdings müsste dann schon die genau richtige Konzentration beigemengt werden. Und diese Konzentration, die ist geheim. Außerdem ist die genaue Beschaffenheit des Farbstoffs nicht so einfach herauszubekommen. Und schon leichte Abweichungen würden zu einer ganz anderen Farbgebung führen. Und am Ende kamen dann auch die ForscherInnen zu dem Schluss, dass es teurer wäre, Plastik zu fälschen, als Recyclingplastik zu verwenden.
Ein ebenfalls chemischer Fund in Israel hat die archäologische Community berauscht. Ein 3500 Jahre altes Keramikgefäß mit Spuren von Opium. Wieso ist dieser Fund so bedeutsam?
Das ist tatsächlich der früheste bekannte Hinweis auf menschlichen Opiumgebrauch. Wie aus einer Mitteilung der Tel Aviver Universität, des Weizmann-Instituts und der israelischen Altertumsbehörde hervorgeht, haben die damaligen EinwohnerInnen Kanaans die psychoaktive Droge als Beigabe für die Toten verwendet. Der Fund bestätigt damit auch historische Schriften, denen zufolge Opium und der Handel mit Opium eine zentrale Rolle in den Kulturen des Nahen Ostens gespielt hat.
Und welchen Sinn hat Opium dann in einem Grab?
Dafür haben die ForscherInnen 2 mögliche Erklärungen. Es wurde entweder für zeremonielle Mahlzeiten und Riten gebraucht. Möglicherweise haben Angehörige während einer Zeremonie selbst Opium genommen, um in Ekstase zu geraten, im Versuch, die Geister ihrer verstorbenen Angehörigen zu erwecken. Alternativ ist es möglich, dass das Opium dem Geist des Verstorbenen helfen sollte, aus dem Grab aufzusteigen. Damit sollte es der Vorbereitung auf ein Treffen mit Angehörigen im nächsten Leben dienen.
Kommenden Montag soll eine Sonde direkt und absichtlich in einen Asteroiden krachen und dadurch dessen Flugbahn verändern. Was klingt wie ein Sequel vom Hollywood-Film Armageddon mit Bruce Willis, ist tatsächlich eine NASA-Mission.
Genau, bei der Mission mit dem klingelnden Namen DART für Double Asteroid Redirection Test steht laut NASA nicht weniger als die zukünftige Sicherheit der Erde auf dem Spiel. Ziel der Sonde ist nämlich kein Weltenzerstörer, zum Glück. Der Asteroid Dimorphos fliegt nämlich gar nicht in Richtung Erde. Es handelt sich um einen ersten vorsichtigen Versuch, ob es auch dann möglich ist, die Flugbahn eines Asteroiden durch einen Crash abzuändern. Die NASA erhofft sich von dem Test auch Erkenntnisse darüber, wie die Erde vor herannahenden Asteroiden geschützt werden könnte. Denn uns soll es schließlich besser ergehen als den armen Dinosauriern.
Fälschungssicheres Plastik, Opium aus der Bronzezeit und ein Crash im All. Vielen Dank, Daniel, für die Wissensnews.
Cortex, das Wissensmagazin auf M94.5.
Unsterblich sein, ein Ding der Unmöglichkeit, das stimmt nicht so ganz. Nicht für die Turritopsis dorni. Eine Qualle aus dem Mittelmeer, wie ForscherInnen herausgefunden haben, denn normalerweise sterben Quallen, nachdem sie ihre Eier und Spermien abgegeben haben. Aus den befruchteten Eizellen wird ein sogenannter Polyp. Das ist ein frühes Entwicklungsstadium der Quallen, das am Meeresboden sitzt und ein bisschen wie eine Blume aussieht. Mit der Zeit bildet der Polyp kleine Quallen aus, die später frei im Meer schwimmen können. Bei der Turritopsis dorni läuft es ganz ähnlich ab, mit einem entscheidenden Unterschied. Wenn die freischwimmenden Quallen alt werden, sterben sie nicht. Stattdessen kehren sie in ihr früheres Entwicklungsstadium zurück. Ein Vorgang, den BiologInnen bisher für unmöglich gehalten haben. Dabei verlieren Zellen ihre vorherige Funktion und werden wieder zu Stammzellen, aus denen alle anderen Zelltypen entstehen können. Als hätte man zurückgespult, entwickelt sich die Qualle wieder zum Polyp und der Entwicklungsprozess beginnt von vorn. Es entsteht ein sich ständig wiederholender Kreislauf, ein Phänomen, das Stand heute genauso faszinierend wie einzigartig ist.
Cortex. Yes, science!
Wer es erlebt hat, weiß Bescheid. Verstopfung ist alles andere als angenehm. Für uns Menschen ist sie zum Glück kein Zauberzustand, zumindest meistens. In der Tierwelt sieht das anders aus. Bei bestimmten Spinnentieren beeinflusst die Dauerverstopfung nicht nur die gute Laune, sondern auch viele, viele andere Dinge. Janina Herberger weiß mehr dazu.
Also, wie ist das eigentlich mit...
Skorpione mit Verstopfung bleiben länger Single. Um Fressfeinden zu entgehen, stoßen einige Skorpionarten ihren Schwanz ab. Doch die geschickte Fluchttechnik hat ihren Preis. Durch sie verlieren die Spinnentiere nicht nur ihren Stachel, sondern auch das Ende ihres Verdauungstraktes. Der Skorpion kann Nahrungsreste dann nicht mehr ausscheiden und leidet unter Verstopfung. Die Männchen bewegen sich infolge der Verstopfung langsamer fort. Sie brauchen deshalb länger, um eine potenzielle Partnerin zu finden und bleiben im Vergleich mit ihren männlichen Artgenossen ohne Verstopfung länger Single. Genießen können die Tiere ihr Single-Leben nicht, denn die Zeit drängt. Ohne ihr Hinterteil können Skorpione nämlich nur einige Monate überleben.
Uiuiui, wieder was gelernt! Wahnsinn!
So ist das also.
Das war Cortex bei M495. Mein Name ist Nathan Bilger. Ich bedanke mich bei euch, die ihr da alle zugehört habt. Bei Nina Becker, bei Marius Antonini, bei Amelie Reinisch, bei Janina Herberger, die alle für diese Sendung gesorgt haben und dafür gesorgt haben, dass sie so geworden ist, wie sie war. Außerdem vielen Dank an Daniel Wagner, der mich zweimal heute im Studio unterstützt hat, und bei Nina Becker zusätzlich nochmal dafür, dass sie unser Online-Game auf ein nächstes Level gebracht hat. Und vielen Dank an Philipp Moser, der für diese Sendung verantwortlich ist. Und natürlich ganz, ganz lieben Applaus und vielen, vielen Dank für euch. Ihr habt heute viel gelernt. Viel Spaß auf der nächsten WG-Party mit den Fun Facts.
Cortex. Wissen auf Ex. Sonntags um 16 Uhr, montags um 13 Uhr auf M94.5.